Liebe Geschwister, schön, dass wir wieder zusammenkommen können. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass jetzt heute Sabbat ist und wir gemeinsam feiern dürfen. Gottesdienst und Sabbat. Sabbat ist ein Tag der Freiheit, der Befreiung und auch ein Tag, an dem wir der Schöpfung gedenken können und ein Tag, an dem wir unserer Erlösung gedenken dürfen. Dieser Sabbat wurde auch von unserer Generalkonferenz als ein besonderer Sabbat ausgerufen. Und zwar ist das der Sabbat der End It Now-Initiative. Vielleicht sagt euch diese Initiative etwas. End It Now. End It Now heißt Englisch und steht für Beende es jetzt. Das bedeutet die Übersetzung. End It Now. Und es geht in dieser Initiative darum, sich gegen Gewalt zu stellen. Und zwar, dass wir einfach Gewalt beenden wollen, überall da, wo wir sind, dass wir Gewalt als Adventisten nicht tolerieren wollen, sondern dass wir uns da empören und dass wir auch da Einhalt gebieten. Und statistisch gesehen, also natürlich Gewalt allgemein, aber statistisch gesehen betrifft es meistens Frauen, die Gewalterfahrungen erleben. Und deswegen ist das auch ein ganz besonderes Ziel, hier Gewalt gegen Frauen sich dagegen zu stellen. Das ist eine Initiative unserer Generalkonferenz. Und diese Initiative hat diesen eben heute diesen besonderen Sabbat. Und da haben wir eben hier eine Material zur Verfügung gestellt bekommen. Auch die Predigt, die ich heute halten werde, wird sich um dieses Thema handeln. Und es ist auch Material, das wir von der Generalkonferenz zur Verfügung gestellt bekommen. Und jeder wird daraus eben so seine Gedanken machen und dann daraus eben mit einer Präsentation und einer Predigt dann eben auch dienen. Und ich möchte heute jetzt mit euch einen Text lesen. Und zunächst einmal, die Predigt ist jetzt überschrieben, als Jesus ein Ende setzte. Das ist der Titel, könnt ihr hier auch lesen. Hier nochmal die End It Now-Initiative von unserer Generalkonferenz, der Abteilung für Frauen, die in jeder Ebene unserer Gemeinde auf allen Leitungsebenen vorhanden ist und auch in den Gemeinden vorhanden ist. Und ich möchte jetzt mit euch einen Text lesen. Der steht in Lukas, Kapitel 13. Lukas, Kapitel 13, die Verse 10 bis 17. Genau, kannst eine Folie weitermachen, bitte? Das ist der Text auch. Okay, kommt doch nicht. Na gut, dann doch nochmal zurück. 13, Verse 10 bis 17. Als Jesus einmal an einem Sabbat in der Synagoge lehrte, sah er eine Frau, die durch einen bösen Geist verkrüppelt war. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte nicht gerade stehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte: Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Dann berührte er sie und sofort konnte sie sich aufrichten. Da lobte sie Gott und dankte ihm. Der Synagogenvorsteher war jedoch empört darüber, dass Jesus die Frau an einem Sabbat geheilt hatte. Die Woche hat 6 Tage, an denen man arbeiten kann, sagte er zu den Versammelten. Kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Doch der Herr sagte: Ihr Heuchler, arbeitet ihr nicht auch am Sabbat, wenn ihr euren Ochsen oder Esel im Stall losbindet und zur Tränke hinausführt? War es denn nicht genauso dringend, dass sich diese gute Frau, auch wenn gerade Sabbat ist, von der Fessel befreite, in der Satan sie seit 18 Jahren gefangen hielt? Damit beschämte er seine Feinde und alle anderen freuten sich über die wunderbaren Dinge, die er tat. Jetzt bitte die Folie. 18 Jahre lang hatte diese Frau gelitten. Das Gefühl, aufrecht mit gestreckter Wirbelsäule zu stehen, war eine entfernte, verblasste Erinnerung. Vermutlich sehnte sie sich danach, in den Gesichtern ihrer Kinder die leuchtenden Augen zu sehen, aber sie konnte nur auf den Erdboden blicken. Wenn sie Lebensmittel hatte, musste sie sie immer auf dem Boden lagern. Eigentlich hätte sie sie gerne höher gelagert, aber damit sie nicht von Nagetieren gefressen werden. Aber sie konnte ja sich nicht aufrichten, deswegen musste sie alles auf dem Boden lagern. Und sie sehnte sich bestimmt auch danach, einfach mal in den Himmel zu schauen und Gott für die Schönheit zu danken, die Wolken oder in den Sternenhimmel zu blicken. Aber ihr Blick war gezwungen, auf den kargen, dürren Boden des Mittleren Ostens zu schauen. Sie musste also immer das sehen, was andere hinterlassen haben, was Müll war oder so, was herumlag. 18 Jahre lang hatte sie unter diesen Bedingungen gelitten. Es gab keine Erholung, es gab keine Pause, keine Unterbrechung. Ihre Mitmenschen hatten schon vergessen, wie ihr Gesicht aussah. Sie sahen immer nur ihre Rückseite, ihres Kopfes. Anstatt eines Menschen sah man nur ein Ärgernis. Bestenfalls ein Objekt des Mitleids. 18 Jahre ist sie in die Synagoge gekommen. Das war nicht leicht für sie, das Gehen war beschwerlich. Auch das Ankommen war für sie eine Prüfung, denn sie wurde nicht willkommen geheißen. Schließlich war sie mit einer Krankheit behaftet und keiner wollte sich diesen Fluch der Krankheit auf sich ziehen. Sowohl der Weg als auch die Teilnahme waren schon eine Herausforderung. Doch das hat sie nicht abgehalten, jeden Sabbat in die Synagoge zu gehen. Und dann an einem Sabbat war ein Gast anwesend und er veränderte alles. Er beendete ihre Not, er heilte sie und sein Name war Jesus. Es ist interessant, der Bericht über diese Frau hier erscheint nur im Lukas-Evangelium. Lukas ist der einzige Evangelist, der über diese Heilung berichtet. Lasst uns nochmal uns anschauen, wie Lukas über Jesus berichtet. Im Lukas-Evangelium, und da würde ich nochmal die nächste Folie bitten. Genau, danke. Lukas berichtet von ihm, Jesus ist jemand, der den Sabbat wertschätzt. Er hält ihn hoch, denn nach seiner Gewohnheit geht er in die Synagoge, um Gott anzubeten, um mit den Geschwistern zur Versammlung zu kommen. Die Bibel und die Heiligen Schriften sind für Jesus eine hohe Wichtigkeit. Er lehrte aus der Bibel, allein aus der Bibel. Keine andere Meinung von irgendeinem anderen Lehrer war für ihn wichtiger, nur die Bibel. Und drittens, Jesus hatte eine unglaubliche Liebe für die Menschen. Der Dienst am anderen stand für Jesus im Zentrum seiner Predigt. Und bei seiner Antrittspredigt in Nazareth lesen wir, dass Jesus sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Er bot keine tröstlichen Floskeln, sondern er hat Hoffnung angeboten. Er war ermächtigt zu handeln und Menschen aus ihrer bedrohlichen Lage zu retten. In der Zeit des Neuen Testamentes, da haben sich überdurchschnittlich viele Frauen unter den Armen, Leidenden und Gefangenen und Unterdrückten befunden. Frauen bekleideten äußerst selten hohe Stellungen in der Gesellschaft. Man kann kaum übertreiben, wenn man beschreibt, wie niedrig ihr Ansehen und wie groß ihr Leid war. Jesus richtete Frauen auf. Sein Dienst an dieser verkrüppelten Frau in Lukas 13 ist nur ein Beispiel dafür, wie er mit Frauen umging. Nächste Folie, bitte. Ja, genau. Kannst weitermachen, das ist jetzt der Bibeltext. Danke. Einige Bibelforscher haben sich darüber Gedanken gemacht, was für eine Krankheit diese Frau wohl hatte. Und so vermuten einige, dass es sich um irgendeine Wirbelsäulenentzündung handelt, die chronisch rheumatisch war, also eine entzündliche, rheumatische, chronische, schmerzhafte Versteifung der Wirbelsäule. Es gibt auch andere, das muss man jetzt sagen, dass das eine Hypothese ist, das ist jetzt nicht belegt, aber andere haben angemerkt, andere Bibelforscher, dass die Frau, wie Lukas sie beschreibt, die gleichen Symptome zeigt wie andere Personen, die von Männern sexuell missbraucht worden waren oder Gewalterfahrungen durchgemacht haben. Das ist eine plausible Möglichkeit, aber eben eine Möglichkeit, wir wissen nicht genau, das ist der Text, der Text sagt uns nicht genau mehr darüber. Jesus selbst schreibt ihr Leiden letztendlich Satan zu. Vers 16. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf der Tatsache, also darum geht es, dass Gewalt, körperliche, verbale oder sexuelle Gewalt, nichts Christusähnliches an sich hat. Es ist das Werk Satans. Es gibt nichts, das Gewalt an sich und generell Gewalt an Frauen rechtfertigen könnte. Diese Schandtaten sind das Werk des Bösen. Und es sollte unnötig sein zu betonen, dass kein wahrhaft christlicher Mann sich einer Frau in unangemessener Weise sexuell auch aufdrängt und auch nicht seiner Ehefrau. Kein echter Christ würde seine Frau schlagen, irgendeine Frau, besonders nicht diejenige, die er versprochen hat, sie zu lieben und zu ehren. Ein solches Verhalten steht im völligen Widerspruch zu Jesu Lehren und Handeln. Das geht hier raus hervor. Kein Mann, der von sich behauptet, dass Jesus in seinem Herzen wohnt, würde irgendetwas tun, das eine Frau schlecht macht, sie quält oder ihr körperlichen, seelischen, geistigen Schmerz verursacht. Nächste Folie bitte. Genau, danke. Als Jesus diese Synagoge betrat, veränderte sich alles. Er verkündete hoffnungsvolle Wahrheiten aus der Bibel. Dann, inmitten der Menge, sah er sie. Obwohl sie zusammengekrümmt war und vermutlich von allen Zuhörern überragt wurde, in der Ecke saß, steht in Vers 12, als Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Wichtig ist, dass uns bewusst wird, dass diese Frau dem Ruf Jesu gehorsam gefolgt ist. Jesus ruft sie und sie kommt. Obwohl sie eine Behinderung hatte, blühte ihr Herz auf, als Jesus sie ruft. Wir können uns vorstellen, wie sie sich langsam vorwärts schleppte. Das war auch damals getrennt. Frauen und Männer waren getrennt in der Synagoge. Sie musste also langsam nach vorne kommen, von der hinteren Ecke, wo die Frauen sitzen, und durch den Raum der Männer hindurch zum Podium, wo Jesus war. Langsam, aber stetig schleppte sie sich vorwärts. So schnell sie halt konnte. Endlich stand sie vor Jesus, noch immer zusammengekrümmt, noch immer auf den Boden blickend. Sie hat aber genau das getan, worum Jesus sie gebeten hatte. Dann sprach Jesus die wunderbarsten Worte, die sie jemals gehört hatte. Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Nun berichtet die Bibel, dass Jesus sie berührte. Wir können uns sicher sein, dass es eine liebevolle Berührung war, eine angemessene Berührung des Heilands. Gottes Wort sorgt dafür, dass wir den nächsten Schritt, den nächsten wichtigen Schritt erfassen. Und sofort konnte sie sich aufrichten. Vers 13. Jesus hat es beendet. Jesus hat ihre körperlichen Schmerzen beendet. Sie war frei. Das war ihre gute Nachricht. Ihr Evangelium. Sie war aus ihrer Gefangenschaft befreit worden. Jetzt konnte sie mehr sehen als nur auf den Boden. Ihre körperliche Einschränkung war vorbei. Sie erlebte die Gnade Gottes. Die Worte Jesu waren wahr und sind es immer noch, auch heute. Ihr Körper wurde durch den Dienst des Schöpfers wieder so, wie er ursprünglich sein sollte. Gesund und aufrecht. Jetzt konnte sie den Menschen ins Gesicht sehen. Stellt euch mal vor, diese Frau hat eine Heilung erlebt. Was für eine unermessliche Freude sie gehabt haben muss. Jetzt konnte sie in das Gesicht Jesu sehen. Das erste Gesicht, das sie seit 18 Jahren sehen konnte. Ihre körperlichen Qualen waren beendet. Und in was für ein wunderbares Antlitz, freundliches Gesicht erblickte sie in Jesu Gesicht. Das Gesicht des Erlösers war vermutlich das erste, das sie seit langem sah, nachdem sie zum ersten Mal seit 18 Jahren sich aufrichten konnte. Und was tat sie als erstes nach dieser wunderbaren Heilung? Sie lobte Gott und dankte ihm. Von allen am Sabbat Geheilten, von denen Lukas berichtet, war sie die erste und einzige Person, die Gott lobte und dankte, als sie von ihrer Krankheit erlöst worden war. Interessant. Ebenso wenig, wie sie etwas verbrochen hatte, um 18 Jahre Leid zu verdienen, brauchte sie auch nichts zu erarbeiten oder zu kaufen, um ihre Heilung zu verdienen. Sie wurde allein durch die Gnade Jesu Christi geheilt. Und aus diesem Grund lobte sie Gott. Es war unverdient. Aber sie lobte Gott für diese große Gnade. Indem sie Gott ehrte, ließ sie ihre Umgebung wissen, was sie über Jesus dachte. Aber während ihre körperliche Qual beendet und ihre körperliche Gesundheit wiederhergestellt worden war, bedeutete das nicht, dass damit ihr seelisches Leben ebenfalls ihr seelisches Leiden ein Ende hatte. Nächste Folie bitte. Ja. An diesem Sabbatmorgen war der Synagogenvorsteher ebenfalls in der Menge und er war von dem, was sich da zugetragen hatte, gar nicht begeistert. Er war entrüstet. Er und seine Unterstützer waren vermutlich zahlenmäßig im Unterlegen, aber sie hatten Macht. Sie waren einflussreich. Ein Synagogenvorsteher war eine mächtige Person, weil er oft den Bau und Unterhalt der Synagoge finanzierte und sie in gewisser Weise besaß, in Anführungsstrichen. Aber einfach, weil er viel tun konnte, konnte er auch viel sagen. Er bekleidete eine bedeutsame Stellung innerhalb dieser Gemeinschaft. Seine große Autorität ermächtigte ihn, Gottesdienste abzuhalten und festzulegen, wer am Sabbatprogramm teilnehmen und sprechen durfte. Wahrscheinlich war es auch sein Vorrecht, die Tora für die Gläubigen auch auszulegen. In seiner Empörung platzte er heraus: Die Woche hat 6 Tage, an denen man arbeiten kann. Kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Vers 14. Nicht alle Synagogenvorsteher bitte versteht das nicht falsch, waren so negativ eingestellt. Da dürfen wir nicht pauschal sein, denn es gibt ja noch Jairus und es gibt noch Crispus, nur ein paar Beispiele aus der Bibel, die nicht so eingestellt und böse waren. Aber dieser Mensch war es. Sein Wutausbruch war mit vielen Angriffen geladen. Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Er verwendet den Sabbat als Waffe gegen Jesus und gegen die Frau. Er zitiert in seinem Angriff gegen Jesus und die Frau sogar das Sabbatgebot aus den 10 Geboten. Das ist eine Technik, die, ich sag mal, macht Menschen oder solche Menschen, die anderen Gewalt antun, oft verwenden. Sie greifen Bibeltexte heraus und verdrehen sie für ihre bösartigen Zwecke. Leider gibt es dafür keine guten anderen Beispiele. Andere Beispiele sind auch Satan, wie er in der Wüste war mit Jesus und Bibeltexte herausgreift und sie verdreht. Oder auch der Apostel Petrus warnt davor in seinem Brief, dass ja die Worte des Paulus verdreht werden können. Und nicht nur die Worte des Paulus, sondern die gesamte Bibel kann verdreht werden. Und das passiert heute auch noch, traurigerweise. Und wir müssen uns davor aufpassen, dass das nicht in unserer Gemeinde passiert, aber es passiert in Gemeinden, in christlichen Gemeinden, auch manchmal in Adventgemeinden, aber es passiert heute noch. Die Heilige Schrift ist kein Werkzeug, mit dem man den Missbrauch von Frauen rechtfertigen kann. Wenn die Bibel richtig gelesen wird, erkennen wir, dass sie Frauen zu ihrem rechtmäßigen, von Gott verliehenen Stand erhebt. Mit seinem Versuch, Jesus zu korrigieren, beansprucht der Synagogenvorsteher, heiliger zu sein als Jesus. Seine Antwort beinhaltet die Versicherung, dass er niemals den Sabbat übertreten würde, auch nicht um zu heilen, wenn er es könnte. In anderen Worten sagt er, heile sie zu jeder Zeit, aber nicht am Sabbat. Anstatt die wundersame Heilung durch Jesus zu feiern, welche die körperlichen Schmerzen der Frau beendete, argumentierte der Synagogenvorsteher, dass sie niemals am Sabbat geheilt werden hätte sollen. Will er damit sagen, dass Jesus die Heilung wieder rückgängig machen, seine Tat bereuen und sie einem anderen Tag wieder gesund machen sollte? Jesus ist der Herr des Sabbats. Er ist der Herr. Das lesen wir an anderer Stelle im Lukas-Evangelium. Jesus ist der Herr des Sabbats. Und wenn dann hier steht, jetzt muss ich kurz die Stelle suchen. Jesus wird hier als Herr genannt. Genau. Natürlich. Er wird hier als Herr genannt. Genau. Dankeschön. In Vers 15. Nein, Entschuldigung. Jetzt bin ich durch den Tüdel gekommen. Er wird hier als ich habe die falsche Seite aufgeschlagen. Genau, Vers 15, dankeschön, jetzt haben wir es. Jesus, vorher ist es Jesus, wird hier als Jesus genannt. Und in Vers 15 ist er der Herr. Das ist eine Anspielung an Lukas 6, Vers 5, wo steht, Jesus ist der Herr des Sabbats. Bitte die nächste Folie. Ja, danke. Er weiß genau, als Herr des Sabbats, wie sein heiliger Tag zu halten ist. Er hat ihn ja geschaffen. Der Synagogenvorsteher scheiterte daran, Jesu wahres, göttliches Wesen zu erkennen. Er antwortete diesem kritischen und auch beleidigenden Mann und seinen stillen Unterstützern, ihr Heuchler. Arbeitet ihr nicht auch am Sabbat, wenn ihr euren Ochsen oder Esel im Stall losbindet und zur Tränke hinausführt? War es denn nicht genauso dringend, dass ich diese Frau, sie ist ja eine Tochter Abrahams, von der Fessel befreite, in der der Satan sie seit 18 Jahren gefangen hielt? Und das, auch wenn gerade Sabbat ist. Verse 15 bis 16. Jesus verwies diesen, ich muss leider sagen, Frauenfeind auf seinen rechtmäßigen Platz. Er und seine Gesinnungskumpane werden völlig zu Recht als Heuchler entlarvt. Sie waren Heuchler, weil sie mehr Mitgefühl für Tiere zeigten, sogar für unreine Tiere wie Esel, als für eine Frau, die ja eine Tochter Abrahams ist. Ein Mensch, der nach dem Bilde Gottes geschaffen worden war. Ein Tier hätten sie am Sabbat gerettet. Aber sie waren empört darüber, dass sie seit 18 Jahren andauernde Leiden einer Frau nicht wenigstens noch einen Tag hätte länger andauern dürfen. Es ging hier zwar nicht um eine akute Notsituation, um Leben oder Tod, aber am Sabbat geht es nicht nur darum, Leben zu retten, sondern darum, das Leben zu bereichern, Leben in Fülle, Lebensqualität zu steigern. Es muss aber auch betont werden, dass die Befreiung von Frauen, die unter Missbrauch und Gewalt leiden, nicht nur auf den Sabbat beschränkt werden dürfen. Keine Frau sollte Gewalt erdulden müssen, ob sexuell, körperlich, geistig oder geistlich, an keinem Tag der Woche. Jeder Tag der Woche ist bestens dafür geeignet, um Missbrauch zu beenden. Die Vorbeugung oder Beendigung von Gewalt darf nicht auf den Sabbat beschränkt werden. Während das körperliche Leiden der Frau durch die körperliche Heilung, die Jesus vorgenommen hatte, beendet worden war, verlängerte der Synagogenvorsteher ihr geistliches und geistiges Leiden durch seine herzlose Einstellung und kaltherzige Strafrede. Aus diesem Grund finden wir einige der stärksten und direktesten Worte, die uns in der Bibel überliefert sind, an ihn gerichtet. Er war in einer privilegierten Stellung und hatte die Möglichkeit, sich mit dieser geheilten Frau zu freuen. Doch er entschied sich dafür, ihre Situation als Gewaltopfer unnötig zu verlängern. Jesus hingegen kam der Geheilten nicht nur zu Hilfe, sondern stellte sich auf ihre Seite. Indem er sie als Tochter Abrahams bezeichnete, stellte er den Stammvater auf diese Seite, mit ihm und der Frau. Der Synagogenvorsteher hingegen zeigte durch seinen Widerstand gegen ihre Heilung, dass es ihm lieber gewesen wäre, die Frau wäre weiterhin gefesselt geblieben, gefesselt durch den Satan. Nun fand er sich in der nicht beneidenswerten Lage, auf Satans Seite zu sein, in Gegnerschaft zu Jesus, zu einer Tochter Abrahams und zu Abraham selbst. Diese End It Now-Initiative von unserer Generalkonferenz ist eine wichtige Initiative. Und ich freue mich, dass die Generalkonferenz das ins Leben gerufen hat. Manche sagen dann vielleicht, das ist eine nicht so wichtige Initiative, weil wir als Siebenten-Tags-Adventisten, wir haben einen wichtigen Auftrag. Und wir dürfen uns nicht von solchen gesellschaftlichen Themen davon ablenken lassen. Das wäre ein soziales Evangelium und das würde die Botschaft verwässern. Aber dem ist nicht so. Lasst uns mal einen Text lesen von Ellen White aus dem Buch Medical Ministry. Bitte die nächste Folie. Ups. Ach so, okay. Okay, ich lese vor, ihr könnt ja so lange es geht mitlesen. Wahre Zuneigung zwischen einem Menschen und seinem Mitmenschen soll das Zeichen sein, dass jene, die Gott lieben und ehren, von denen unterscheidet, die sich nicht um sein Gesetz kümmern. Wie groß war doch die Liebe Christi, die er unter Beweis stellte, als er auf diese Welt kam und sein Leben als Opfer für eine todgeweihte Welt gab. Sein Glaube führte ihn zu einem wahren ärztlichen Missionswerk. Er wirkte als heilende Kraft. Ich will Gnade, kein Opfer, sagte er. Das ist der Prüfstein, welchen der große Schöpfer aller Wahrheit benutzte, um zwischen wahrer und falscher Religion zu unterscheiden. Gott will, dass seine ärztlichen Missionare mit dem Zartgefühl und dem Erbarmen wirken, wie das Christus erweisen würde, wenn er in unserer Welt anwesend wäre. Wir dürfen Frauen, liebe Geschwister, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden oder unter Gewalt und Missbrauch leiden, nicht übersehen. Wir haben eine immerwährende Pflicht. Jeden Menschen, ganz klar. Aber wie gesagt, statistisch gesehen sind es häufig Frauen. Und wir haben eine immerwährende Pflicht, jede Frau unter diesen abscheulichen Umständen in Schutz zu nehmen und für ihre Sicherheit zu sorgen. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir als Kirche, dass wir als Siebenten-Tags-Adventisten diese Abteilung für Frauen haben, eine Abteilung dafür eingerichtet, die in jeder Organisation in unserer Kirche vertreten ist und auch in den Gemeinden tätig ist. Ich bin so froh, dass wir auch diese Initiative haben, End It Now, beende es jetzt. Ich bin sehr glücklich, dass wir als Kirche eine Organisation haben, ADRA, die auch sich dafür einsetzt, besondere Schutzhäuser für Frauen und Mädchen, die missbraucht, entführt und in die teuflischsten Verhältnisse verkauft wurden, dass sie solche Schutzhäuser errichtet und betreibt. Ich weiß, das ist heute ein schweres Thema, aber wir können ja auch dankbar sein, dass sich unsere Gemeinde mit so einem Thema befasst. Das ist ein super wichtiges Thema, gerade wenn wir auf Jesus schauen. An jedem Ort und in jeder Gemeinde müssen wir Missbrauch und Gewalt jetzt beenden. Und ich komme jetzt zu den Schlussfolgerungen. Bitte die nächste Folie. Ja, danke. Wie endete dieser Besuch Jesu in dieser Synagoge? Die Frau wurde auf vielen Ebenen geheilt. Körperlich, seelisch, geistlich, vielleicht auch sexuell. Das Bild, das sich uns einprägen sollte, ist das einer geheilten Frau, die gerade und aufrecht dasteht und Gott preist. Diese Tochter Abrahams, die früher verkrüppelt war, wird zu einem Vorbild für Menschen aller Zeiten und für uns heute. Und sie zeigt uns, was Jesus für jemanden tun kann, der von Satan niedergebeugt und verkrümmt worden war. Sollte Jesus auch dich heilen, dein Leben und deine Zukunft formen? Und wir haben hier natürlich auch ein gewisses Frauen-Männer-Thema angeschnitten. Möchte ich jetzt mal uns Männer anreden. Jeder von uns Männern ist aufgerufen zu überlegen, wie er mit Frauen in seinem Umfeld umgeht, wie er Frauen behandelt hat und wie er sie sieht. Es gibt Männer. Und manche Männer behandeln Frauen nicht Christusähnlich. Das ist sehr traurig. Das ist nicht nur traurig, sondern sehr schlimm. Sie behandeln Frauen unfreundlich und manchmal sogar grausam, anstatt christliche Liebe zu erweisen. Und wir sind als christliche, als adventistische Männer aufgerufen, diesen Männern Einhalt zu gebieten. Es ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir Jesus in unser Herz hineinlassen und bitten, dass wir auch immer fortan weiterhin Frauen so behandeln, wie Jesus es tat. Mit Freundlichkeit, mit Mitgefühl und mit Achtung. Vielleicht können sich manche Frauen mit der Frau im Bibeltext identifizieren, weil sie ein Leiden haben, ebenfalls Leiden. Ihnen gilt, wie Jesus diese Frau damals geheilt hat, so kann er auch dich mit seiner reinen Liebe berühren, um dein Leben und deine Zukunft neu zu formen. Seine Worte gelten dir ebenso wie damals der niedergebeugten Frau. Ich lese jetzt den Vers 12. Die Worte Jesu in 5 verschiedenen deutschen Übertragungen vor. Und ich lese sie euch zu. Nächste Folie bitte. Genau. Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Du bist von deinem Leiden erlöst. Frau, du bist von deiner Schwäche befreit. Frau, du bist frei. An diesem Sabbat, dort an dieser Synagoge, an diesem Ort, beendete Jesus das Leid dieser Frau. Jesus setzte die Behandlung, welche die Frau 18 Jahre lang erdulden musste, ein Ende. Er hat es beendet. Jesus schuf Töchter Abrahams, Schwestern in Christus, Mütter in Israel nicht, um missbraucht zu werden. Auch heute, an diesem Sabbat, möchte Jesus ebenfalls jedem Missbrauch, jedem Gewalt ein Ende setzen. Lasst uns als Adventgemeinde, als Frauen und als Männer, an dem Dienst Jesu teilhaben, indem wir uns für Menschen einsetzen und Gewalt beenden. Amen. Ich möchte mit uns beten und lade euch ein. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich mit all unseren Lasten, mit unserer Krankheit, mit unserem Leiden, mit dem, was uns bedrückt, mit unserer Schuld, kommen wir vor dich. Du hast uns gerufen, wie die Frau nach vorne zu kommen. Gebeutelt sind wir durch verschiedenste Umstände. Wir zeigen das nicht immer nach außen hin, aber es ist in unserem Herzen. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Wir haben gelesen, dass du Wunden heilst, dass du seelische, geistige, geistliche und körperliche Gesundheit schenken möchtest. Du machst uns frei von der Schuld, von allem, was uns belastet, und wir kommen damit vor dich. Und bringen dieses Päckchen, was wir in unserem Herzen haben, das geben wir dir. Es ist nicht schön, da sind alle unschönen Dinge, die wir im Leben erlebt haben, drin eingewickelt. Und wir geben sie dir. Danke, dass du uns mit deiner reinen Liebe berührst und uns aufrichtest wie diese Frau. Du richtest uns auf, davon haben wir gerade gesungen. Und so darf unsere Seele stille werden, einfach in dir. Du bist gegen Gewalt, du bist gegen Leid. Du möchtest nicht, dass Menschen, dass Frauen leiden. Und so bitte ich dich, dass du der Gewalt in unserer Welt, in unserer Gesellschaft Einhalt gebietest. Benutze uns als deine Werkzeuge, um da Salz zu sein, um solche Muster aufzudecken und nicht mitzuspielen. Hilf, dass wir uns auf deine Seite stellen und uns für unsere Frauen einsetzen, als Männer, als Gemeinschaft, als Adventgemeinde. Danke dafür, dass du da bist dass du uns zusammengestellt hast und dass du uns sorgst, dass du für uns sorgst und dich um uns kümmerst. Danke, dass du uns frei machst, jeden von uns, und uns ein neues Leben schenkst. Dafür wollen wir dich loben, wir wollen dich preisen. Erfülle du unseren Mund mit Lob für dich und schenke uns deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen danken wir und bitten dich. Amen. Amen.